Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die jetzige Cannabispolitik ist ja gescheitert. Wir haben stetig wachsenden Konsum. Kinder und Jugendliche kiffen mehr. Wir überlassen alles dem Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt wächst, mehr Kriminalität. Hiermit hätten wir eine Chance, mehr Aufklärung, weniger Schwarzmarkt, weniger Kriminalität.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war das. Von Aufklärung hat er viel geredet im Vorfeld der Entscheidung zur Teillegalisierung von Cannabis. Vielleicht als kleine Beruhigung für MedizinerInnen, Eltern und Pädagogen. Wir wollen heute mal genauer drauf schauen, wie eine wirkungsvolle Drogenprävention denn aussehen kann und klären in unserem Schwerpunkt auch, was macht die Droge mit einem jugendlichen Gehirn? Außerdem fragen wir nach möglichen Perspektiven für junge Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen und auch im Westjordanland. Der DAAD will das eigene Engagement in der Region, das seit dem 7. Oktober auf Eis lag, wiederbeleben. Herzlich willkommen zu dieser halben Stunde Campus und Karriere. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Schon vor dem 7. Oktober vergangenen Jahres war die humanitäre Lage im Gazastreifen prekär. Fast die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner war auf Nahrungsnothilfe angewiesen. Jetzt ist der Küstenstreifen bekanntermaßen wieder Ausgangspunkt für einen Krieg und täglich erreichen uns Appelle und Forderungen nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe angesichts der dramatischen Situation, vor allem für die Zivilbevölkerung. Große Sorgen um die Menschen im Gazastreifen und die Zukunft der mehrheitlich sehr jungen Bevölkerung dort, mehr als die Hälfte ist 19 Jahre alt oder jünger, macht sich auch der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst. Dort ist Christian Hülshörster für den Nahen Osten zuständig. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite.
Sagen Sie uns doch erstmal, was Sie von Ihren Partnern und den DAAD-Geförderten aus der Region so hören. Was schildern die Ihnen über die aktuelle Situation vor Ort?
Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen einen sehr intensiven Dialog mit Geförderten des DAAD aus Palästina, also aus dem Gazastreifen und aus dem Westjordanland gehabt. Letzte Woche waren noch einige hier zu Gast für einen intensiven Austausch. Und wir haben natürlich einige sehr, sehr schlimme Geschichten gehört. Es sind also Menschen, die jetzt hier in Deutschland studieren aktuell und die natürlich einfach Kontakt mit ihren Familien in Gaza haben und die uns einfach sagen, dass die Familien natürlich jeden Tag da auf der Suche nach Nahrungsmitteln sind, dass es eigentlich keinerlei Perspektiven gibt, keine Bildungsmöglichkeiten mehr. Also die Situation ist ja so katastrophal, wie sie eigentlich auch in den Medien gerade berichtet wird. Das sind die Erfahrungen, die wir gerade im Gespräch mit den Geförderten machen.
Haben Sie auch Wissenschaftler oder Studierende, die im Moment im Gazastreifen selbst sind?
Also wir haben natürlich aktuell keine Geförderten mehr dort, weil es dort ja auch keinen Studienbetrieb mehr gibt. Die Universitäten im Gazastreifen sind komplett zerstört. Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass dort wirklich nirgendwo mehr studiert oder gelernt werden kann. Aber es sind natürlich viele, viele Hunderte da, die ehemals hier in Deutschland gefördert wurden, also sogenannte Alumni des DAAD, die zurückgekehrt sind. Und Sie können sich vorstellen, dass direkt nach den Ereignissen vom Oktober des letzten Jahres wir unzählige Anfragen bekommen haben, inwieweit wir hier unterstützen können. Da ging es natürlich auch konkret um die Frage der Ausreise.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass im Moment an Bildung und an Schule zum Beispiel im Gazastreifen nicht zu denken ist. Es macht Ihnen aber als DAAD durchaus auch mittel- und langfristig für eine Gesellschaft große Sorgen, wenn Krieg für die Kinder ein zur Schule gehen oder eine Ausbildung unmöglich machen.
Ja, natürlich. Also wir hatten im Gazastreifen, das glaubt man vielleicht gar nicht, aber trotzdem ein relativ gut entwickeltes Hochschulsystem, was wir über die Jahre hinweg im Rahmen unserer Möglichkeiten auch unterstützt haben. Vielleicht nur ein paar Zahlen dazu. Also 50% der Schüler und Schülerinnen im Gazastreifen sind auf Universitäten gegangen. 60% der Studierenden im Gazastreifen waren Frauen. Das war ja durchaus ein wichtiger Aspekt, der auch versucht hat, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen so etwas wie Hoffnung zu schaffen. Und das Ganze ist natürlich jetzt komplett zusammengebrochen. Und wir stellen uns einfach die Frage, was können wir kurzfristig, aber vor allen Dingen auch mittelfristig und langfristig tun, um hier wieder Perspektiven zu schaffen. Das Stichwort ist ein bisschen, wir wollen auch hier einfach keine verlorene Generation zu lassen. Wenn wir das täten, würde das mittelfristig und langfristig nur der Radikalisierung helfen.
Trotzdem haben Sie als DAAD aber beschlossen, seit dem 7. Oktober 2023 erstmal die Kooperation mit den Palästinensergebieten auf Eis zu legen.
Das ist so nicht ganz richtig. Wir haben die Individualförderung tatsächlich immer fortgesetzt. Die war nie ausgesetzt. Das heißt also, Studierende konnten sich immer auf Stipendien nach Deutschland bewerben. Das war so und das bleibt auch so. Was wir kurzfristig im Rahmen einer Neubewertung auf Eis gelegt haben, das waren die laufenden Projektkooperationen mit deutschen Hochschulen. Die haben wir aber jetzt mit Zustimmung der entsprechenden Geldgeber in der letzten Woche auch wieder aufgenommen und werden sie auch im Rahmen der laufenden Projekte weiterführen.
Das heißt, wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Werden die Kanäle von vor dem Oktober einfach wieder angezapft und Kontakt wieder aufgenommen oder was bedeutet das?
Genau, das bedeutet natürlich, und jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren, wir reden jetzt primär von den Universitäten im Westjordanland, also in besetzten Gebieten. Diese Kooperationen können, da sie nie beendet wurden, jetzt tatsächlich weiter fortgesetzt werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir aufgrund der aktuellen Reisewarnung, die ja nicht nur eine Reisewarnung ist, sondern auch eine Ausreiseaufforderung beinhaltet, dass wir aktuell natürlich keine deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwa ins Westjordanland schicken können. Aber trotzdem im Bereich der virtuellen Zusammenarbeit, im Bereich individuelle Mobilität können wir die Arbeit fortsetzen.
Jetzt haben Sie gerade schon die individuelle Förderung angesprochen. Wenn ich es richtig weiß, wollen Sie die von Studierenden und auch Promovierenden aus Gaza und dem Westjordanland möglich machen. Was sind dann da im Moment, vor allem wenn wir Richtung Gaza denken, die Hindernisse, wie kann das gestaltet werden?
Naja, bei Gaza haben wir natürlich das Problem, dass keiner im Moment sagen kann, wann und inwieweit Ausreisen aus dem Gazastreifen möglich sind. Das müssen wir auch ganz, ganz realistisch sehen. Ja? Also die Liste der Leute, die den Gazastreifen verlassen wollen, und das mit sehr guten Gründen, ist sehr lang im Moment. Und da müssen sich Studierende natürlich irgendwo im weitesten Sinne hinten anstellen. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, im Rahmen unserer Kontakte mit allen Beteiligten dafür zu sorgen, dass hier einfach Möglichkeiten geschaffen werden. Wie lange das dauert, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Das betrifft ja sowohl Stipendien nach Deutschland, aber auch, und das ist sehr wichtig, sogenannte Drittlandstipendien. Wir hatten für Palästina, sowohl Westjordanland als auch Gaza, immer Stipendien in den Nachbarländern. Hier ist vor allen Dingen Jordanien, aber mit Einschränkungen auch Ägypten zu nennen. Ja? Und diese Stipendien, die wir für sehr sinnvoll halten, würden wir gerne auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder fortsetzen.
Jetzt haben wir die individuelle Förderung. Gerade haben Sie aber auch die Projektkooperationen genannt, die jetzt wieder aufgenommen werden mit dem Westjordanland. Mit Gaza ist es nicht möglich. Aus den Augen verlieren dürfen Sie sicherlich dabei aber nicht die Befindlichkeiten und auch die Reaktionen der israelischen Seite. Wie gehen Sie damit um?
Absolut. Also ich denke, wir sind da sehr, sehr, sehr sensibel. Und wenn Sie sich mal die offiziellen Verlautbarungen des DRD angucken, wir haben uns ja nun da sehr eindeutig positioniert. Der DRD und der Präsident des DRD haben bereits im Oktober erklärt, dass natürlich die Sicherheitslage Israels nach dem schrecklichen Terrorangriff der Hamas für uns eine ganz, ganz entscheidende handlungsleitende Rolle spielt. Das berücksichtigen wir natürlich auch bei der Gestaltung und bei der Auswahl von Hochschulkooperationsprojekten, die wir mit der palästinensischen Seite machen.
Das heißt, wie waren die Reaktionen jetzt von israelischer Seite, weil sie ja beschlossen haben, zu reaktivieren die Kooperationen, die möglich sind?
Dazu liegen uns aktuell noch keine Reaktionen der israelischen Seite vor. Wir sind aber im Gespräch mit unseren israelischen Partnern. Wie Sie wissen, gibt es natürlich über Jahrzehnte hinweg eine sehr, sehr intensive akademische und wissenschaftliche Kooperation mit Israel. Und wir werden in der übernächsten Woche, direkt nach Ostern, auch in Israel sein, um hier entsprechende Gespräche mit israelischen Hochschulleitungen zu führen.
Vielleicht ist es jetzt ein bisschen naiv, aber ließe sich über die Mittlerrolle Deutschlands und Forschungskooperation auch, ja, ich sag mal so etwas wie eine Annäherung der beiden Konfliktparteien, jedenfalls im Rahmen von Wissenschaft ermöglichen?
Das ist eine interessante Frage und über die Jahre hinweg, ich mache das ja auch schon etwas länger, gab es immer mal wieder solche Versuche. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich da vorsichtig skeptisch bin bei solchen Projekten. Das klingt aus deutscher Perspektive immer sehr gut. Wir führen die verfeindeten Konfliktparteien in wissenschaftlichen Projekten zusammen. Stellt sich aber dann vor Ort doch immer als sehr, sehr kompliziert dar, weil natürlich auf beiden Seiten da einfach große Hemmungen sind. Man kann das sicherlich in bestimmten noch zu definierenden Formaten mal ausprobieren, aber ich glaube, zentral muss eigentlich sein, dass wir sowohl unsere wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der israelischen Seite auf bekannt hohem Niveau fortsetzen, als auch mit der palästinensischen Seite und dann natürlich einfach auch das, was der Bundeskanzler jetzt eine humanitäre Logik genannt hat, zum handlungsleitenden Aspekt machen.
Christian Hülshörster vom Deutschen Akademischen Austauschdienst über die Reaktivierung von Kooperationen mit dem Westjordanland, über die Situation im Gazastreifen und auch die Kooperation und Zusammenarbeit mit Israel. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
So So viel Kritik und so viel Bedenken und trotzdem wird es ab dem 1. April, also ab kommenden Montag, so etwas wie eine Zeitenwende in der deutschen Drogenpolitik geben. Dann nämlich gilt die Teillegalisierung von Cannabis. Damit werden Besitz, Konsum und Anbau unter Auflagen und in begrenzten Mengen für Erwachsene erlaubt. Ein Schritt, der zwar erwartet, aber von vielen eben von Pädagoginnen und Pädagogen sowie auch von Eltern befürchtet worden war. Jetzt wird vermehrt auf Aufklärung und Jugendschutz gesetzt werden müssen, wie Hilde Braun in ihrem Beitrag zeigt.
Empörung, Unverständnis, Kopfschütteln. Die Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen sieht die Cannabis-Legalisierung sehr kritisch und fordert von der Politik ein Ende des Liberalisierungsprozesses. Oliver Ziem ist dort Vorsitzender.
Wir Eltern haben schon genug Sorgen hinsichtlich des Konsums von Alkohol, Tabak, Tabletten und Lachgas von Schülerinnen und Schülern. Nun muss Cannabis nicht auch noch hinzukommen.
Klar ist, wenn die Cannabis-Legalisierung kommt, müssen sich vor allem die Familien darauf vorbereiten, mit ihren Kindern und Jugendlichen sprechen und erklären, um was es dabei geht. Präventionsmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen, daran hapert es ganz gewaltig. Viele Schulen sagen, es wird nicht mehr Präventionsarbeit als bisher geben. Das Thema Drogen würde sowieso im Rahmen des Unterrichts besprochen. Andere wollen sich stärker auf die Legalisierung von Cannabis vorbereiten und mit den Schülern darüber sprechen. Die Landeselternschaft der Gymnasien hat Eltern, Schüler und Lehrer dazu befragt.
Überrascht hat uns in der Umfrage die Meinung der Lehrerschaft. Diese befürworten nämlich die Liberalisierung von Cannabis mit einem Anteil von über 60% und sind gleichzeitig auch zu über 50% der Auffassung, dass die Drogenprävention an den Schulen ausreichend ist. Mit anderen Worten, die Eltern müssen nicht unbedingt davon ausgehen, dass an den Schulen zum Thema Cannabis dieselben Positionen diskutiert werden, wie im eigenen Elternhaus.
Dirk Heyerz ist Vorsitzender des Bundeselternrates. Das ist der Dachverband der Eltern aller Schulformen in den 16 Bundesländern von 11,4 Millionen Schülern und ihren Eltern. Er berichtet von bundesweit ganz unterschiedlichen Sichtweisen.
Es gibt ja Schulen, da darf man sogar rauchen. Und da ist es natürlich schwierig, bei jeglicher Vorsichtsmaßnahme zu kontrollieren, was wird da gerade geraucht? Wird da Gras geraucht, Cannabis geraucht? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Dabei kann der Cannabiskonsum gerade bei Kindern und Jugendlichen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Davor warnen Ärzte und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Pedram Emami ist Präsident der Ärztekammer Hamburg und Facharzt für Neurochirurgie. Es können körperliche, soziale und psychische Langzeitfolgen entstehen.
Zum Beispiel Atemwegserkrankungen, die auch chronisch werden können. Es kann auch zu psychischen Störungen führen, wie zum Beispiel Psychosen, Depressionen oder auch Störungen des Auffassungsvermögens und der Konzentration, was theoretisch auch bleibend sein kann.
Zum Schutz der Schüler soll es um die Schulen ab April sogenannte Bannmeilen für den Konsum von Cannabis geben. Doch gerade in Großstädten sind diese schwer zu kontrollieren, sagt Alexander Poitz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
Der Kinder- und Jugendschutz darf nicht unter den rechtlichen Unschärfen dieses Gesetzes leiden. Das gilt insbesondere für Städte, die eine größere Dichte von entsprechenden Liegenschaften vorweisen. Das Gesetz gibt keine präzisen Vorgaben und spricht lediglich von Sichtweite. Das wird zwangsläufig zu Schwierigkeiten und Unsicherheiten führen.
Vorgesehen sind Verbotszonen von 200 Metern rund um die Schulen. Aber wer soll sie kontrollieren? Die Landeselternschaft der Gymnasien fordert ganz klar mehr Schutz und Prävention von der Politik. Oliver Ziem.
Das müsste zwar an den Schulen gestehen, den dortigen Kollegen können wir aber nicht noch mehr gesamtgesellschaftliche Erziehungsaufgaben übertragen. Da müsste der Staat schon zusätzliches Personal zur Verfügung stellen, nicht nur eine schöne Website und ein paar nette Konzepte, wie das Gesetz es vorsieht.
Am Ende des Tages wird wohl das zählen, was Jugendliche anderen Jugendlichen vorleben, meint der Bundeselternrat Dirk Heyerz.
Wir müssen Schüler fördern an den Schulen, die aufmerksam durch die Schulhöfe, Klassenräume ziehen und genau hingucken, was passiert da. Wird da gekifft? Ist da Aufklärungsbedarf? Schüler und der Schüler hören sich eher zu, als wenn ich zum Lehrer gehe oder zu den Eltern, weil da sehe ich halt ein großes Potenzial und einen großen Erfolg da drin. Und das sollte man unterstützen.
Soweit Reaktionen und Erwartungen, etwa vom Bundeselternrat nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Mit großem Interesse begleitet hat den Gesetzgebungsprozess im Bundestag und Bundesrat der Psychiater und Chefarzt Dr. Christoph Gerd von der Rhein-Hessen-Fachklinik Alsei. Er ist schon seit Jahren an Schulen unterwegs, um Jugendliche aufzuklären, was denn ein früher Konsum von Cannabis für ihr Leben, aber auch für ihre Gesundheit bedeutet. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, in der Pubertät bis 25 Jahren, so sagt man, ist die Hirnentwicklung besonders empfindlich. Welche Schäden konkret, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört, aber welche Schäden konkret kann Cannabis bei jungen Menschen verursachen?
Ganz unterschiedliche Schäden. Es kann zu Aufmerksamkeitsstörungen kommen, kann zu Gedächtnisstörungen kommen, Störungen der Interferenzanfälligkeit. Das bedeutet, wie leicht oder wie einfach kann ich von anderen Reizen abgelenkt werden. Im Extremfall geht es dann auch um Fragen von Stimmungen, geht um Fragen von Suizidalität. Also wir wissen aus großen Meta-Analysen, dass Cannabiskonsum vor dem 18. Lebensjahr mit erhöhten depressiven Syndromen einhergeht und auch mit erhöhter Suizidalität. Und natürlich ist das große Thema die cannabisinduzierten Psychosen.
Wenn ich versuche runterzubrechen als Laie, dann habe ich soweit verstanden, dass Cannabiskonsum die Hirnentwicklung beschleunigt. Welche Folgen hat das konkret, damit ich mir das vorstellen kann, was da im Hirn eigentlich passiert?
Ich erkläre das immer so, dass die Pubertät letztlich so der große Frühjahrsputz des Gehirns ist. Das heißt, dass letztlich das kindliche Gehirn umgeschaltet wird auf das adulte Gehirn. Und das ist mit einer großen Veränderung von bestimmten Nervenzellen, bestimmten Hirnregionen einhergehend. Und wenn man sich das ganz sozusagen einfach vorstellt, dann ist es so, dass letztlich die Verkabelungen dann nicht richtig funktionieren. Und das führt dann eben zu den genannten Veränderungen.
Ist das dann nicht mehr reparabel, wenn das einmal passiert ist?
Das ist eine der ganz großen Fragen. Allgemeine Auffassung ist im Moment, dass es diesen Point of No Return gibt. Ne? Also dass es sozusagen einen Punkt gibt, an dem die Schäden irreversibel sind. Was wir überhaupt nicht wissen im Moment ist, wann der ist und wie wir den individuell vorhersagen können.
Jetzt haben Sie ja gerade schon erzählt, dass es Konzentrationsschwierigkeiten mit sich bringt, wenn früh Cannabis konsumiert wird. Jugendliche, die regelmäßig konsumieren, kommen sicherlich auch bei Ihnen in die Klinik. Mit welchen Symptomen dann, auch bezogen auf Schulbesuche und Ausbildung insgesamt?
Ich bin ja Erwachsenenpsychiater und deswegen ist dieses Thema Schulbesuch jetzt in der Erwachsenenpsychiatrie dann nicht mehr so virulent wie jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber natürlich ist es so, auch das ist ja allgemein bekannt, dass es so dieses amotivationale Syndrom, so nennt man das, gibt, ne, dass die Leute eben halt keinen Antrieb mehr haben, keine Lust mehr haben, irgendwas zu machen, morgens nicht aus dem Bett zu kommen. Und das ist natürlich dann ja auch in der Ausbildung genau dasselbe. Ne? Also wir haben das häufig, dass die Patienten dann zum Beispiel ihre Ausbildungsstätte verlieren oder zumindest große Schwierigkeiten mit der Ausbildungsstätte bekommen, weil sie eben halt sich nicht an die normalen Zeiten halten können, weil sie nicht präsent sind, nicht aufmerksam sind, sich nicht konzentrieren können, auch neue Lerninhalte letztlich nicht gut aufnehmen können und im Grunde eben dann Schwierigkeiten haben, den Lernstoff auch so aufzunehmen, wie er geplant ist.
Obwohl Sie jetzt für Erwachsene zuständig sind in der Psychiatrie, sind Sie in der Präventionsarbeit viel an Schulen unterwegs. Ich habe es gerade schon gesagt. Werden die gesundheitlichen Gefahren, die Sie jetzt gerade schildern und auch die Gefahren, die es ja dann fürs Leben bedeuten, unterschätzt oder anders gefragt, wie groß ist das Wissen über Cannabis und mögliche Folgen?
Also ob es unterschätzt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, was mir zumindest zurückgespiegelt wird, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern, die an meinen Veranstaltungen teilnehmen, ist schon große Überraschung und Verwunderung darüber, dass diese Daten, die ich dort präsentiere, eben halt ihnen so überhaupt nicht bekannt sind.
Und die Daten, die Sie präsentieren, sind ungefähr das, was wir gerade kurz zumindest besprechen konnten. Unter anderem Präventionsexperten sagen, Abschreckung allein funktioniert nicht. Jugendliche sagen dann schnell, ja, kann mir nicht passieren. Was ist Ihre Erfahrung?
Das sehe ich genauso. Also es geht nicht darum, jetzt hinzugehen und zu sagen, mit erhobenem Zeigefinger, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, weil dann passiert das und das. Deswegen hat meine persönliche Präventionsveranstaltung läuft unter so einem Motto, die heißt Information Consequence Choice, also sprich, ich gebe Informationen, ich zeige Konsequenzen auf, die eben früher Konsum, übrigens nicht nur von Cannabis, sondern auch von Nikotin und Alkohol und anderen Substanzen haben kann. Und die Entscheidung liegt dann aber natürlich eben halt bei den Kindern und Jugendlichen.
Reden wir über die Eltern, die Sie auch gerade angesprochen haben. Mhm. Wenn ich jetzt feststelle, dass mein Kind konsumiert, wir sprechen über Cannabis, was würden Sie mir raten?
Ja, ich würde es vor allen Dingen ansprechen. Ich würde versuchen, mit den Kindern in eine Diskussion darüber zu kommen, was da gerade im Gehirn passiert. Ich würde versuchen, ins Gespräch zu kommen, warum Cannabis konsumiert wird. Ist das quasi ein Testen, ein Ausprobieren? Ist das ein Peer-Group-Ding, ne? Also dass sie alle das im Moment in meiner Umgebung machen, also muss ich das auch machen, damit ich dazugehöre. Es ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn man so den Eindruck hat, dass es so außer Kontrolle gerät, sich zunächst an Suchtberatungsstellen zum Beispiel zu wenden, die zum Teil mit sehr guten und elaborierten Konzepten dann aufwarten können. Und wenn gar nichts anderes geht, muss man natürlich sich dann an die psychiatrischen Kliniken wenden.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat immer, wenn es darum ging, eine Teillegalisierung auf den Weg zu bringen, mehr Prävention versprochen. Noch gehört das aber nicht in allen Bundesländern fest zu den Lehrplänen. Wie müsste Aufklärungsarbeit aus Ihrer Sicht professionell aufgestellt werden und jetzt aussehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Professor Lauterbach da jetzt von mir irgendwie besondere Ratschläge braucht.
Wenn er es aber hätte, gerne einen Ratschlag von Ihnen.
Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht um irgendein theoretisches Konstrukt geht, ne, sondern dass letzten Endes eben halt die Information von Leuten kommt, die entweder selber Erfahrungen damit haben oder eben aber Erfahrungen haben mit Menschen, die die entsprechenden Probleme haben, also sprich die Psychiater und die Psychotherapeuten. Und hier würde es eben halt, glaube ich, darum gehen, dass man diese Arbeit, das mache ja nicht nur ich, sondern das machen auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die eben entsprechend in den Schulen unterwegs sind, Elternveranstaltungen machen etc., dass die eben halt entsprechend auch in dieser Arbeit unterstützt würden.
Psychiater und Chefarzt Dr. Christoph Gerd von der Rhein-Hessen-Fachklinik Alsei über Cannabiskonsum von Jugendlichen und wie Drogenprävention an Schulen jetzt aussehen muss. Und wenn Sie Erfahrungen haben mit Aufklärungsarbeit oder auch Lücken sehen, die jetzt entstehen bei der Frage, wie bereiten wir eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen vor auf den Umgang mit Cannabis, dann können Sie sich gern beteiligen. Wir hier im Deutschlandfunk werden nämlich am kommenden Mittwoch ab 10.08 Uhr in der Sendung Agenda diskutieren zu diesem Thema. Gern auch mit Ihnen als Eltern, als Großeltern, vielleicht sind Sie aber auch Pädagoge oder Polizistin. Wie gehen wir künftig als Gesellschaft mit Cannabis um? Was wird unsere Sicht darauf verändern? Das wollen wir diskutieren und Sie können sich am Mittwoch beteiligen oder Sie schreiben schon jetzt eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie in der Sendung zugeschaltet werden möchten, dann hinterlassen Sie auch gern Ihre Telefonnummer agenda@deutschlandfunk.de. Das ist die Adresse.